Moin, hier ist Thorsten Just, Moderator der AIDA Radio Primetime Show. Die gibt es immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf AIDA Radio. Hört ihr deutschlandweit über DAB Plus mit spannenden Gästen, mit tollen Themen, über die ich da so sprechen darf. Und gerade was die Gäste angeht, das sind schon immer echt Highlights. Also freue ich mich immer sehr darüber. Und eine Zusammenfassung gibt es hier in diesem Podcast. Natürlich erstmal ein gutes neues Jahr nochmal hier von dieser Stelle aus. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr. Alles Gute für 2024. Ja, und natürlich hatten wir zum Neujahr auch entsprechend Gäste, um einen Ausblick zu wagen auf das AIDA-Jahr 2024. Alexander Ewig, Felix Pritzko und Frank Bönsch waren bei mir zu Gast. Ich habe in dieser Woche dann mit Alexander Schelle gesprochen. Er ist Mentalist und Hypnotiseur. Sehr spannend auch natürlich, wie man überhaupt Mentalist wird und Hypnotiseur. Ob das auch mit der Selbsthypnose funktioniert, über all das haben wir geredet. Vivian Zehl, eine von zwei Provision-Masterinnen flottenweit, war bei mir zu Gast. Der Journalist, Fotograf und Weltenbummler Achill Moser hat mir von seinen Reisen und von seinen Büchern erzählt. Und mega spannend auch die Frau, die als Stunt-Double, als Stuntfrau arbeitet, Katja Jerabek, die mich so in ihre Welt mitgenommen hat. Wie wird man das? In welchen Filmen hat sie schon so alles mitgespielt? Und wie gefährlich ist das auch, Stuntfrau zu sein? Über all das haben wir gesprochen und eine Zusammenfassung der Highlights dieser Woche, die gibt es jetzt. Viel Spaß!
Die AIDA Radio Primetime Show.
Mir ist Alexander Ewig heute zugeschaltet. Er ist Senior Vice President Marketing and Sales bei AIDA und mit ihm spreche ich heute, was das neue Jahr 2024 für unsere Gäste so bereithält, aber auch welche Ziele denn so angesteuert werden. Und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht die unterschiedlichen Häfen. Alexander, worauf legst du denn deinen Fokus für 2024?
Der Fokus in 2024 aus meiner Sicht, ne, wie gesagt, jeder Fachbereich hat da so ein bisschen unterschiedliche Ziele, ist natürlich am Ende immer unsere Gäste auch glücklich zu machen. Jetzt habe ich da, stehe etwas eher am Anfang der Kette oder dann, wenn die Reise dann wieder stattgefunden hat, dann sozusagen am Ende der Kette. Aber das ist natürlich unser Kernziel. Also wir möchten unsere Gäste im Rahmen der Möglichkeiten, die ich halt in Sales und Marketing habe, und gut unterhalten, ihnen Spaß bereiten, ihnen überraschende Momente mit AIDA bereiten. Und das ist immer mein Fokus. Dafür haben wir auch AIDA Radio ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wenn die Menschen nicht an Bord sind, dann sollen sie natürlich trotzdem ein bisschen dieses besondere AIDA-Gefühl mitnehmen, sich vielleicht auch ein bisschen anders erleben im Alltag. Und das ist ja natürlich meine Aufgabe, diese Momente auch zu schaffen. Und am Ende natürlich Gäste. Und das ist natürlich Teil meines Jobs auch. Und das ist ja auch, wir sind ja ein Unternehmen, auch zur Buchung zu führen.
Also ganz unterschiedliche Wege, wie wir die Menschen, die Gäste, aber auch zukünftige Gäste ansprechen. Gib uns doch mal einen kleinen Ausblick, worauf sich die Gäste sonst noch so freuen können.
Ja, also wie gesagt, wir sind noch mitten in den Planungen. Wir werten auch noch ein bisschen das aus, was wir alles gemacht haben. Ich hatte ja die beiden Themen Kreuzfahrten, die Moin Cruise und die Festival Cruise. Das sind sicherlich unsere Kernhighlights gewesen in der Kommunikation der letzten Wochen. Und das wird uns natürlich auch durch das Jahr begleiten. Das wird ein ganz, ganz großes Thema werden, dass wir auch noch weiter entsprechend promoten und eben auch über die verschiedenen Wege, zum Beispiel AIDA Radio, aber auch über unsere Social Media Kollegen weiter verfolgen werden. Wir werden auf TikTok vieles Neues nochmal ausprobieren. Ich kann auch jedem mal empfehlen oder ans Herz legen, sich mal die aktuellen Formate anzuschauen, die wir jetzt gerade auf TikTok gelauncht haben in den letzten Wochen, mit vielen wirklich sehr spannenden und lustigen Geschichten rund um das Thema AIDA. Da werden wir auch weiter mitmachen, weil wir sehen, dass das sehr gut ankommt und sehr gut angenommen wird. Ich glaube, die neue Kampagne ist sehr, sehr, sehr schön geworden. Wer noch nicht gesehen hat, gerne mal den Weihnachtsspot angucken. Den findet man auf unserem YouTube-Kanal oder auch in unseren anderen Social-Media-Kanälen. Da werden wir eben weitermachen, immer wieder uns neue Dinge ausdenken. Wir sind eigentlich nicht so eine Organisation, die so ganz weit nach vorne plant. Das liegt natürlich auch ein bisschen an unserem Geschäft. Unser Geschäft ist sehr volatil und dementsprechend schauen wir uns auch immer an, wo stehen wir gerade, wie sind die Entwicklungen und überlegen uns dann neue Dinge.
Oh, da sind ja schon viele schöne Dinge geplant. Was wünschst du dir für 2024?
Also ich wünsche mir mal ein ruhiges Jahr. Das wäre echt ganz schön. Ich meine, wir haben jetzt, wenn man die letzten 4 Jahre zurückguckt, mit Corona und allem, was dann eben damit einherging, schon echt sehr unruhige Zeiten gehabt. Wir haben ein sehr tolles Jahr gehabt als AIDA, das muss man auch sehr klar sagen. Wir haben sehr, sehr viel, sehr positives Feedback von unseren Gästen bekommen. Die Schiffe waren gut gefüllt. Das ist ja das, was mich dann als Kern-KPI auch interessiert. Aber wie gesagt, auch das Feedback, das wir bekommen haben, die Zufriedenheit unserer Gäste, ist auf einem ganz, ganz tollen Niveau. Aber ich gebe auch ehrlich zu, das war auch ein sehr anstrengendes Jahr, weil wir am Anfang des Jahres Jahres alle noch nicht so richtig wussten, wo die Reise im wahrsten Sinne des Wortes hingehen wird, ne, nach 2022, dass er schon so einen leichten Aufbruch erlebt hat, hatten wir natürlich große Fragezeichen, wie das 2023 so weitergeht. Wie gesagt, das war sehr positiv und sehr schön für uns, aber es war, wie gesagt, auch sehr anstrengend, weil wir auch im Marketing viele neue Dinge ausprobiert haben und, wie ich vorhin schon gesagt habe, jetzt versuchen, noch ein bisschen zu sortieren und zu gucken, was richtig gut funktioniert hat für unsere Gäste, aber auch für uns als Unternehmen, um dann im neuen Jahr sozusagen darauf aufzubauen. Aber vielleicht brauchen wir nicht mehr ganz so viele Dinge ausprobieren und ständig was Neues machen. Das ist zwar auch schön und macht Spaß, aber ist auf die Dauer schon sehr anstrengend. Also ein etwas ruhigeres, aber trotzdem so schönes Jahr würde ich mir wünschen.
Ich möchte heute mal einen Ausblick auf 2024 geben. Dafür ist mir jetzt Frank Bönsch, Vice President Guest Commerce von AIDA, zugeschaltet. Frank, ein wichtiger Baustein, um mit den Gästen in Kontakt zu bleiben, ist die AIDA-App. Wie wird die sich denn in diesem Jahr verändern und was für Vorteile haben die Gäste dann damit?
Also die App wird immer mehr ein Reisebegleiter werden für unsere Gäste. Wir werden ganz viele neue Funktionen in diese App projizieren. Das geht mit einem Message Center los, mit einem Chat-Funktion. Wir hoffen, dass wir auch irgendwann mal eine Bar-Order, so heißt das bei uns intern, also dass die Gäste mit ihrem Handy direkt sich den nächsten Drink bestellen können. Wir wollen die Reisedokumente digitalisieren. Das heißt, wenn ich fliege, wie man es kennt, ich muss nicht mehr ausdrucken, sondern ich komme direkt mit meiner App an Bord und zwischendurch kann ich einfach über meinen Code, den ich dann gesendet habe, alle Check-in-Hürden überwinden. Es sind noch einige andere Sachen geplant, aber seid gespannt, das kommt später.
Was passierte mit dem Bordportal, das die Gäste ja aus dem Fernsehen an Bord kennen?
Also das Bordportal wird immer weiter ausgerichtet sein auf die Gäste. Es wird in die App mit überführt. Also wenn ich mein Telefon dabei habe und die AIDA-App habe, dann werde ich diese Informationen in meiner App haben. Trotz alledem werden wir natürlich auch auf dem Fernseher weiterhin das Bordportal für unsere Gäste pflegen und ihnen weiterhin mit allen Infos versorgen.
Noch ein wichtiger Baustein ist das Internet an Bord. Wie sieht es denn damit aus?
Also wir sind total glücklich, dass wir im letzten Jahr endlich das ganze Thema mit unseren Internetverbindungen deutlich verbessern konnten. Wir haben jetzt Starlink mit an Bord sozusagen oder wir nutzen Starlink, was zu einer unglaublichen Verbesserung unserer Internetgeschwindigkeit führt. Wir haben da auch neue, viel bessere Tarife und viel nutzerorientierte Tarife für unsere Gäste eingeführt. Wir werden eine Chatfunktion, die ist gar nicht mal internetbasiert, werden wir einführen, dass die Gäste untereinander chatten können. Und wir planen natürlich, das noch besser und besser auszusteuern, dass man in 2024 an Bord das Internet nutzt wie zu Hause und man überhaupt keine Unterschiede mehr merkt.
Dankeschön, Frank. Da können sich unsere Gäste ja auf viele spannende Neuerungen freuen. Felix Pritzko von AIDA, der ist mir schon zugeschaltet, der ist schon fit, er ist der Manager im Live-Communication-Team, plant also die Events an Land, aber auch an Bord von AIDA. Felix, zum Abschluss vielleicht nochmal ganz kurz, mit welchem Ziel werden denn solche Veranstaltungen geplant?
Wir schauen natürlich, das ist so ein bisschen dann abgeleitet aus der Marketingstrategie. Dort gibt es natürlich auch vorgefertigte Ziele. Das ist so ein bisschen die Grundlage. Und dann je nach Projekt haben wir entweder ein komplett weißes Blatt Papier, so wie das dieses Jahr hatten beim Festival, als wir das erste Mal da waren, oder Hafengeburtstag, was dann schon wieder ein bisschen vorgefertigter Rahmen ist und wir da auch mehr Erfahrung letztendlich haben. Aber im Grunde steigt man in die Gespräche ein, im besten Fall kommt das Team zusammen, hat eine Art Brainstorming, setzt sich dann mit der Agentur zusammen, die dann vor allem den Messebau und dann auch die Verortung vornimmt, wie was wo sein kann. Und dann ist es halt vor allem unsere Aufgabe, das Projekt weiterzuführen, auch hinsichtlich Timings und Deadlines und letztendlich natürlich schöne Aktivierungsmaßnahmen auch für unsere Kunden zu finden. Angefangen beim Festival auch wieder als Beispiel, eine schöne personalisierte Stickaktion mit Socken oder halt passend zum Festival Glitzerstation und sich schminken zu lassen. Selfie-Spot funktioniert da natürlich letztendlich auch ganz gut. Und beispielsweise auch eine AIDA Radio Aftershow-Party, die wir letztes Jahr sehr üppig und sehr lange umsetzen konnten.
Ah, danke für diesen spannenden Einblick. Heute mit Alexander Schelle, der ist als Gastkünstler an Bord unserer Schiffe unterwegs. Einmal als Mentalist, aber auch Hypnose ist ein Bereich, den du auf der Bühne präsentierst und zeigst. Wie ging das los? Also kannst du dich noch so an die erste Person erinnern, die du hypnotisiert hast?
Ich glaube, das kann jeder Hypnotiseur. man muss ja vielleicht mal vorneweg sagen, ich bin ein ganz großer Skeptiker. Ich bin absolut kein Esoteriker, was man immer nicht glaubt in meinem Bereich. mich musste man tatsächlich überreden, die Hypnose zu lernen. Mich hat ein Kollege angerufen aus Berlin, der hat gesagt, hey du, wir holen uns Anthony Checkin aus England nach Köln, der bildet uns aus in Hypnose. Und ich habe erstmal gelacht und gesagt, finde ich ja super, schaut echt toll aus, aber ich glaube da nicht dran. Dann hat der mich so 10 Minuten, Viertelstunde bedrängt und hat gesagt, hey, du musst da kommen. War ja so vor 15 Jahren ungefähr. Ja, dann bin ich nach Köln gefahren, Freitagabends, und da waren so alle ja, bekannten Mentalisten von Deutschland waren da eigentlich da, auch aus Österreich und aus der Schweiz noch.
Ja.
Und dann hat Anthony uns gezeigt, wie Hypnose funktioniert, und am selben Abend sind wir dann noch in den Café gegangen, da sind wir aber nicht als Neuling angekündigt worden, sondern als die großen Hypnotiseure, die alle schon hypnotisieren können, und wir sollen mal ausprobieren. Und ich hatte drei so ganz junge Damen vor mir, habe die ja, in Trance geführt und habe sie dann ihren Namen und eine Zahl vergessen lassen. Und ja, ich muss gestehen, das war so ein Flash für mich, weil ich mir gedacht habe, es kann doch überhaupt nicht wahr sein, dass dieses so schnell funktioniert. Muss aber jetzt gleich mal für alle Zuhörer sagen, so schnell funktioniert es tatsächlich nicht, weil wenn man dann zurückkommt, heimkommt, dann möchte die Familie das ausprobieren, die okay, Freunde. Und dann aha, bin ich ja nicht mehr der Hypnotiseur Alexander Schelle, sondern dann bin ich ja der liebe Alex.
Aha.
Und dann funktioniert das gar überhaupt nicht, weil es alles in unserem Kopf stattfindet.
Aha.
Sprich, ich muss erst selbst überzeugt sein, dass ich der große Hypnotiseur bin. Und dann glaubt es auch mein Umfeld. Und dann wird es auch mit der Zeit funktionieren. Ich habe dann ein Jahr lang kostenlos Hypnose gezeigt in München in einem Café. Jeden Monat war ich da drin. Und aha, da habe ich dann gelernt zu hypnotisieren. Also es ist ein Prozess. Am Anfang wenige Informationen, die reichen, um es zu können. Aber danach ein langer Prozess, um es tatsächlich zu können.
Du hast ja auch ein Buch über Selbsthypnose geschrieben. Wie funktioniert denn das? Und was ja eigentlich so die wichtige Frage ist für einen, der sich damit nicht auskennt, kommt man da wieder raus?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die auch immer wieder bekommt. Selbsthypnose ist eine super Sache. Im Grunde machen wir das sowieso tagtäglich, weil wenn wir vor uns hinträumen, ist das eigentlich schon eine Form von Selbsthypnose. Und Selbsthypnose ist nichts anderes, als dass ich mich selbst in Trance begebe. Also das ist der Zustand zwischen dem Schlaf und dem Wachzustand, den durchlaufen wir jeden Tag. Das ist also ein ganz normaler, natürlicher Zustand. Aber bei der Selbsthypnose lernt man bei mir halt dann eben auch, mit welchen Zielen muss ich arbeiten, wie kann ich die Ziele dann ausformulieren zur Suggestion, um dass sie danach auch wirklich funktionieren. Weil es soll ja darum gehen, dass ich etwas in meinem Leben umprogrammiere, was mir nicht gefällt. Ja. Zum Beispiel, dass ich das Rauchen aufhöre, dass ich mit dem Essen vielleicht ein bisschen mich verändere oder dass ich positiver denke, dass ich Stress abbaue. Also gerade zum Stressabbau ist Selbsthypnose nahezu ideal, um dass ich einfach ein bisschen runterkomme. Ja. Also das ist alles mit Selbsthypnose zu erreichen, und das machen wir eben auch auf dem Schiff. Und das habe ich auch in diesem Buch niedergeschrieben, und ich kann nur jedem empfehlen, Selbsthypnose zu lernen. Für mich wäre das ein Schulfach. Ich würde gerne all mein Wissen allen Lehrern zur Verfügung stellen, dass das man in der Schule lernt. Das reicht im Grunde genommen 2 Tage in der ganzen Schulzeit, um dass die Kinder verstehen, wie ihr Gehirn funktioniert und wie sie danach selbst damit umgehen können, Probleme, Herausforderungen zu lösen und ja, positiv ja, durch die Welt zu gehen oder positiv aus der Schule entlassen zu werden. Und ich sehe da ein ganz großes gesellschaftliches Problem, weil wir oftmals ja nicht wissen, wie wir selbst funktionieren. Und das ist so mein ganz großes Credo, das sollte eigentlich jeder wissen.
Heute ist mir hier in der Primetime-Show Vivian Zehl zugeschaltet. Sie ist Provision-Masterin, und wir haben Vivian vorhin ja schon über das gesprochen. Es wird bestellt an Bord, also ein Department wie die Küche oder auch die Bars, die bestellen etwas, und dann kommt das bei euch an. Dann packt ihr die Paletten, dann wird das ausgeliefert. Und ja, dann heißt das für dich natürlich auch viel Administratives, weil du hast ja vorhin schon von deinen Teams gesprochen, von deinen Storekeepers. Wie viele sind das denn ungefähr bei dir?
Jetzt auf Sphinx Class, also hier auf der Sol, habe ich 3 Storekeeper und eigentlich 3 Utilities, im Moment sind es 2.
Ja, okay. So, jetzt stehen wir vor der Herausforderung an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, dass wir jetzt nicht mal schnell rechts ranfahren können, wenn irgendwie das Bier ausgeht oder der Wein oder das Toilettenpapier. Was heißt das für die Praxis? Also was muss bedacht werden? Was ist da ganz wichtig?
Also Master Order kalkulieren, das ist so eine Wissenschaft für sich. Natürlich müssen wir darauf achten, wie viele Gäste sind überhaupt gebucht, wie viele Gäste sind im Forecast, weil wir haben natürlich, wenn wir jetzt Kanaren fahren oder auch Karibik oder Orient, haben wir natürlich einen relativ weiten Vorlauf für die Masterordern, weil das muss ja auch mit dem Container dann dahin gebracht werden. Und dann natürlich ist Ferienzeit, haben wir viele Kinder an Bord. Dann müssen natürlich hier Sachen wie Nutella oder Säfte halt die Bestände hochgehalten werden, weil die Kinder trinken natürlich sehr gerne unsere alkoholfreien Cocktails. Und das sind halt so Besonderheiten, die man dann auch natürlich dann mit einfließen lassen muss.
Und wenn wir gerade schon bei den Kiddies sind, Klassiker beim Essen, steht da ganz weit vorne?
Chicken Wings. Chicken Wings, Chicken Nuggets und natürlich Nudeln.
Nudeln. Ich glaube, ja. Ohne Ende Nudeln für die Kinder. Ja, das ist natürlich der absolute Wahnsinn.
Burger und oder Burger und Pizza geht auch immer.
Stimmt, ja. Und ist es denn, ich meine, du bist jetzt auch schon seit 2019 dabei, warst ja in verschiedenen Fahrtgebieten unterwegs. Spielt das auch immer eine Rolle, wo man unterwegs ist?
Ja, klar. Also, wenn man jetzt eher in den kalten Regionen unterwegs ist, da muss man halt dann auch schauen, dass man zum Beispiel Glühwein an Bord hat und so weiter. Und wenn es warm draußen ist, trinken die Gäste mehr Cocktails. Na klar, man sitzt draußen in der Sonne, gemütlich, mit einem Cocktail in der Hand. Ja.
Normalerweise ist es ja so, Vivian, dass ja jedes Department, egal ob Küche oder Bars, die haben ja alles im Blick, die wissen, was die Leute brauchen. Aber gibt es dann trotzdem auch mal Momente, wo du dann eingreifen musst und sagen musst, Freunde, bestellt mal lieber das und das, das neigt sich langsam dem Ende zu. Gibt es sowas?
Das gibt es immer wieder mal, weil gerade die Passagierzahlen, die ändern sich, die können sich ja auch kurzfristig ändern. Beispiel, wenn es jetzt irgendein spezielles Angebot gibt, dass da halt nochmal ein paar Buchungen dazukommen und dass dann eben die kalkulierte Masterorder nicht reicht, aber dann können wir ja immer noch lokal in den Häfen zukaufen.
Es geht mit großen Schritten Richtung Feierabend und große Schritte, das macht auch mein heutiger Gast, wann immer er in der Welt unterwegs ist. Das ist Achill Moser aus Hamburg. Er ist Journalist, er ist Fotograf, Vortragsreferent, ist mit seinem Sohn in der Welt unterwegs. Und du hast vorhin schon gesagt, so auf Expeditionen mit Kamelen zu Fuß, das ist so das, was du machst. Und ich glaube nicht nur, sondern definitiv ist es ja auch so, man braucht Mut, man braucht Respekt. Und es gibt bestimmt noch Momente, da hat man Angst. Wo hat es denn für dich auch mal ganz viel Mut gebraucht? Also irgendwelche Begegnungen mit Tieren, mit Menschen?
Naja, ich bin jetzt kein Mensch, der so über die vermeintlich negativen Dinge gerne spricht oder schreibt oder erzählt. Aber es ist natürlich zwangsläufig, wenn du 40 Jahre unterwegs bist, dann passieren natürlich leider Gottes dann auch einige unangenehme Geschichten. Also zum Beispiel in Mali, was ja heute auch ein ganz, ganz schwieriges Reiseland ist. Wir haben damals mit einem Kameramann zusammen den Nigerstrom befahren und unweit von Timbuktu sind wir von Tuareg damals entführt worden. In Kenia bin ich überfallen worden. Man hat mir hinten an der Wirbelsäule vier Wirbel rausgedrückt und viele Messerstiche. Ich habe aber viel, viel Glück gehabt. Aber wenn man die Summe dessen zusammenzählt, was man alles so erlebt hat und wo man war, muss man nach wie vor sehr, sehr dankbar und demütig sein. Sondern das waren wirklich kleinere Dinge, die zum Glück dann auch ganz gut abgelaufen sind oder verlaufen sind. Ja.
Dann lass uns gern doch lieber über die schönen Dinge sprechen. Also in der ganzen Zeit, es ist eine ganz fiese Frage, ich weiß, darüber bin ich mir auch im Klaren, aber wenn du gefragt wirst, was war das so das Schönste? Gibt es bestimmt ganz viel, was aufploppt? Was erzählst du dann gerne?
Naja, wie gesagt, geprägt durch die Wüsten der Welt ist das schon ein großes Faszinosum für mich, die Wüste. Weil das ist für mich so eine Wundertüte. Viele denken ja, es ist nur eine große Sandkiste und mehr nicht. Aber gerade die Sahara zum Beispiel finde ich sehr faszinierend. Vor Jahren bin ich einmal durch die Sahara gewandert. Ich sag mal so locker von links nach rechts, also vom Atlantik in Marokko bis hinüber zum Nil, 5.500 Kilometer. Wow. Und dann siehst du natürlich fünf verschiedene Länder Nordafrikas und überall ist der Sand. Also ich bin ein großer Fan von Sand, der ist überall unterschiedlich und es hat wunderschöne, vielfältige Landschaften. Also nicht nur Sandberge oder Dünen, große Gebirgslandschaften vulkanischer Art, Oasen, Seen. Also das ist schon sehr, 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 sehr toll und das versuche ich auch sehr, sehr gerne weiterzugeben. Und zum anderen liebe ich Ostafrika, muss ich sagen. Also gerade den Norden von Tansania, wo der große Ngorongoro-Krater liegt. Das ist ja, muss man sich vorstellen, der größte Krater der Welt, 18 Kilometer Durchmesser. Ich glaube, zwischen 20.000 und 25.000 Wildtiere leben da drin. Und wenn du das siehst, ich suche jetzt auch gerade nach Worten. Also wenn man dann so Bilder im Kopf hat, ist das atemberaubend. Und wenn man das einfach um sich herum geschehen lässt, Mein Sohn hat mich vor ein paar Jahren begleitet, als wir in dieser Region waren. Und ich werde nicht vergessen, so sein Lachen auf dem Gesicht. Wenn du Zebras, Büffel, Giraffen, alle möglichen Tiere nebeneinander existieren siehst, dann kommt schon so ein Gefühl, ich glaube, wenn man es einmal im Leben gesehen hat, dann weiß man, dass man solche Regionen unbedingt bewahren muss. Ne?
Heute ist Stunt-Double Katja Jerabek bei mir zu Gast und wir haben vorhin schon über gefährliche Stunts gesprochen. Wir werden auch gleich noch darüber sprechen, was du an dem Job so liebst, aber Angst ist natürlich immer etwas, das so ein bisschen mitschwebt. Wie viel darfst du zulassen? Wie sehr musst du es ausblenden?
Also Angst darf ich gar keine haben, weil Angst kennt jeder Mensch, hemmt einen. Angst macht ganz komische Sachen mit einem. Wenn man Angst hat, dann macht der Körper, was er will und nicht, was du willst. Ja. Also sind wir Stunt-Leute nicht ängstlich, sondern wir machen unsere Angst zum Freund und zwar schon auch im Vorfeld, in der Vorbereitungsphase. Mhm. Und wenn wir am Set stehen und das heißt Kamera ab und das Bitte kommt, 3, 2, 1, go meistens, dann sind wir angstfrei und wenn ich Angst habe, dann mache ich es nicht. Also es ist tatsächlich eine ganz klare Regelung, weil sonst passieren irgendwie komischen Dinge. Das darf nicht passieren. Es muss ganz kontrolliert sein, immer.
Ja, macht auch am meisten Sinn so. Wie ist es mit den Schauspielern, die du dubelst? Triffst du die auch mal am Set oder ist das alles voneinander getrennt?
Nein, ist überhaupt nicht getrennt voneinander. Also oft ist es so, dass die Stunt-Double, in meiner Zeit als Stunt-Double, habe ich natürlich wahnsinnig viel mit Schauspielern zu tun gehabt. Also meistens schicke ich die Stunt-Double zu den Schauspielern, dass die miteinander gut vertraut sind und sich auch unterstützen können, weil die Stunt-Double, oder wir Stunt-Leute wollen ja immer, dass die Schauspieler gut aussehen.
Ja.
Es gibt ganz, ganz viele Schauspieler, die auch ganz viel können und da gibt es auch manchmal einfach dieses Versicherungsthema, dass die nicht so viel machen dürfen, wie sie könnten. Ja. Sie dürfen sich halt nicht verletzen, logischerweise. Aber wir haben immer einen engen Kontakt mit den Schauspielern und das macht wahnsinnig Freude, also von beiden Seiten. Wir unterstützen sie, dass sie top, also dass es halt super cool ist, was sie machen und sie wissen, dass wir immer in ihrem Sinne handeln.
Ja.
Also ich spreche auch oft mit ihnen, also auch oft frage ich, wie würdest du denn gerne, dass ich mich bewege oder in was für einer Emotion oder ist es die und die Emotion, passt es so, weil ich will ja auch, dass die sich wohlfühlen mit uns am Dübel.
Also Schauspielerei gehört da genauso mit dazu für euch, ne? Auf eine gewisse Art zumindest.
Total, absolut. Also wir werden auch oft gebucht als Player zum Beispiel, also oft viele viele Stunties, die auch spielen können.
Ja. Wenn, also es gibt ja einen, es gibt ja ganz viele ganz berühmte Schauspieler, aber einer fällt mir jetzt ein, von dem hören wir immer wieder, dass er alles dann selber macht, Tom Cruise. Wie wahr ist das? Also kannst du das einschätzen? Weißt du das vielleicht sogar? Darfst du es verraten?
Ja, ja, das ist auch, ist ein kein, also ich glaube, es ist kein Geheimnis. Also Tom Cruise macht wirklich seine Stunts selber oder viele, viele, viele. Und ich glaube, also da bin, muss ich jetzt nur raten, ich glaube, das hat angefangen, als er angefangen hat, mitzuproduzieren, weil vorher dürfen die Schauspieler natürlich nicht selbst entscheiden, aber als Produzent kann er natürlich sagen, das ist mein Risiko, wenn ich mich verletze, dass ich dann für den Ausfall gerade stehe.
Ja.
Aber das ist tatsächlich jemand, ich glaube, der ist sogar in dem letzten Top Gun-Film geflogen, tatsächlich.
Genau, richtig. Da hing ja ein Flugzeug dran, ja.
Nein, nein, der ist wirklich, der gehört einer zu denen, die sich auch für nichts zu schade ist. Und wie gesagt, ich musste aber alle Schauspieler in Schutz nehmen. Es liegt ganz oft nicht an den Schauspielern, sondern an der Versicherung. Sie dürfen es nicht.
Was war so das aufregendste Set, an das du dich erinnern kannst oder ein Film, bei dem du mitwirken durftest?
Also es ist so lustig, dass du das fragst, weil für mich sind tatsächlich auch die internationalen Stars einfach nur Kollegen. Ich habe das nicht. Also ich durfte mit Eva Green schon arbeiten, ich bin schon Brad Pitt begegnet und habe auch viele, 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 viele Nummern von vielen, vielen Stars in meinem Handy, heilige, geheime Nummern. Für mich sind es Kollegen. Ja. Es sind einfach, ich habe das nicht. Also ich habe, für mich ist jeder kleine Hochschulfilm genauso spannend und aufregend wie so ein Inglourious Basterds, wo ich auch als Stuntplayer mitmachen durfte damals. Ich habe tatsächlich die Liebe für das Projekt oder für den Stunt und nicht, also ich sage, also eine Sache kann ich sagen, je größer die Stars oder je berühmter, je unaufgeregter sind die, ist jetzt meine Erfahrung, also so ein Samuel Jackson zum Beispiel war ganz entspannt, professionell, entspannt, wunderbar zu handeln. Es war dem wurscht, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann vor ihm steht als Koordinator, ist dem wurscht. Der guckt dir ins Gesicht und dann checkt er ab, ob du es drauf hast, ob er dir vertrauen kann. Und wenn er dir vertrauen kann, konnte er, macht er alles. Alles wunderbar.
Die AIDA Radio Primetime Show.
Hallo, Thorsten Just noch einmal hier. Das waren sie also, die Highlights dieser Woche, die Gäste in der AIDA Radio Primetime Show. Die läuft übrigens immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf AIDA Radio. Empfangt ihr über DAB+. Und die Highlights packen wir eben immer in unserem Podcast zusammen. Und den gibt es dann immer freitags nach der Sendung ab 19 Uhr. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf aidaradio.de in der Mediathek. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und super wäre natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten oder auch der Familie empfehlt, die den gerne hören möchten. Entweder wir hören uns auf AIDA Radio oder bis zur nächsten Folge, nächsten Freitag.